guten Tag. Sie hören mich, den Radiorebellen.
April 20:43 Uhr, ein etwas verspäteter Wochenrückblick.
Ja.
Ja, weil du warst im Urlaub und bist jetzt erst zurückgekommen. Und deswegen ging das nicht so in der Taktung, wie wir es sonst eigentlich die 3-4 Wochen davor ganz gut hinbekommen haben.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, ist Urlaub vielleicht auch gleich das fantastisch perfekte Einstiegsthema. Wir haben nämlich noch gar nicht drüber gesprochen, weil du immer Schwierigkeiten hast, alles doppelt zu erzählen. Und deswegen hast du mir noch gar nicht berichtet, wie es im Urlaub war und was du so getrieben hast.
Soll ich das jetzt tun?
Wäre vielleicht nicht schlecht.
Na gut. Also ich habe pro Tag relativ viel gelesen, also 2-3 Stunden.
Was hast du denn gelesen?
Die verborgene Wirklichkeit von Brian Greene.
Worum geht's da?
Die Möglichkeit von Paralleluniversen.
Okay. Ist das so ähnlich wie die Viele-Welten-Theorie?
Die Viele-Welten-Theorie ist ein Ansatz für Paralleluniversen, ja.
Okay.
Aber einer der am wenigsten vielversprechenden.
Warum am wenigsten vielversprechenden?
Weil die Rechnereien, also die mathematischen Rechnereien sind zwar richtig, aber man hat mittlerweile, ist eine Art, quasi eine Deutung der Quantenmechanik. Und dann hat man mittlerweile Deutungen der Quantenmechanik gefunden, die deutlich mathematisch eleganter sind und auch besser zu den experimentellen Befunden passen. Aber theoretisch wäre es dennoch weiter ein Ansatz.
Aber ist die Viele-Welten-Theorie eigentlich nicht eine, die längst widerlegt ist? Oder zumindest eine, wo du mir mal gesagt hast, du glaubst da nicht mehr dran?
Man kann ja nicht widerlegen, dass es Paralleluniversen gibt. Weil das Problem an diesen ganzen Paralleluniversen-Theorien sind, dass sie sich so gut wie gar nicht beweisen lassen. Aber sie lassen sich halt auch nicht widerlegen. Also es gibt Ansätze, aber die sind dann halt alle indirekt. Also es gibt Theorien, die sich beweisen lassen, und diese Theorien sind wiederum, legen die Existenz von Paralleluniversen nahe. Aber so direkt kann man sie ja nicht beweisen und nicht widerlegen, weil diese alternativen Quantenuniversen wären ja uns nicht zugänglich und wären wahrscheinlich auch kausal von uns getrennt.
Okay.
Aber ich glaube daran nicht, nein.
Okay. Ja, auch cool. Knappe 2 Minuten Podcast. Wir wollten über den Urlaub sprechen und sind bei Paralleluniversen.
Ja, darüber habe ich halt gelesen im Urlaub viel.
Nein, ist ja auch vollkommen.
Und viel nachgedacht.
Vollkommen. Was, wenn du darüber nachdenkst, über was denkst du dann da so nach?
Darum. Also erstmal muss ich manche Dinge auch mehrmals anschauen und dann denke ich halt so ein bisschen über den Rahmen dazu nach und überlege, ob sich das vielleicht mit anderen Dingen verbindet oder ob ich diese Theorie, wie ich zu dieser Theorie stehe halt.
Okay. Und die Theorie, die Brian Greene dort vertritt, was unterscheidet die von der Viele-Welten-Theorie?
Naja, das ist eigentlich ein Ansatz von Universen, der aus der String-Theorie hervorgeht. Also das ist ein bisschen komplizierter, aber es geht halt davon aus, also erstens, in einem Universum, welches unendlich groß ist, gibt es unendlich viele das ist eigentlich ganz sicher, und das ist auch mathematisch einwandfrei belegt, wenn unser Universum eine unendliche Ausdehnung hat, dann erstens hatte sie es auch schon immer, also auch zum Moment des Urknalls war das Universum dann schon unendlich groß, und wird es auch immer haben, und ein unendlich großes Universum beinhaltet unendlich viele Kopien von jeder einzelnen Anordnung von Atomen, also auch von uns Menschen.
Okay.
Das bedeutet, wenn unser Universum unendlich ist, wovon man momentan ausgeht, dann muss es unendlich viele Kopien von jedem Einzelnen von uns geben.
Okay.
Weil unendlich bedeutet ja, dass jede Anordnung von Teilchen oder dass jede mögliche Anordnung vorhanden ist und das unendlich oft. Und da wir alle mögliche Anordnungen sind, gibt es auch unendlich viele von unseren Kopien. Und es ist so, es gibt den sogenannten kosmischen Horizont, also wir können nur in eine gewisse Reichweite schauen, weil das Licht hatte seit dem Urknall ja erst eine gewisse Zeit, um zu uns zu kommen. Und wir brauchen ja Licht, um überhaupt über Dinge etwas zu erfahren. Und alles, was jenseits dessen liegt, ist für uns nicht zugänglich. Und wird für uns teilweise auch nie zugänglich sein. Aber wenn, es gibt halt dann auch in einem unendlich großen Universum unendlich viele anderer dieser, man sagt, kosmischen Horizonte. Und davon sind manche vielleicht komplett anders, aber manche sind auch exakte Kopien.
Okay. Meine Frage dazu wäre, wie war denn das Wasser im Urlaub?
Unterschiedlich. Also im Meer war es so, Wassertemperatur weiß ich nicht genau, aber es war okay. Also man konnte reingehen, aber man braucht halt ein bisschen Zeit.
Okay. Gut, es ist noch relativ früh im Jahr, das, wobei ich irgendwann mal gehört habe, diese Theorie, dass sich das Meer dann so im Laufe des Sommers aufwärmt, das ist eigentlich Unsinn, glaube ich, oder?
Na, es ist so, dass Wasser ist deutlich träger als Luft. Das bedeutet, es ist nicht so, dass es jetzt gleichmäßig ist, sondern es hat die höchste Temperatur, oder anders gesagt, es ist nicht so, dass es irgendwie im Sommer die höchste Temperatur hat und dann Richtung Frühling und Richtung Herbst so runtergeht,
okay,
sondern im Frühling ist es kälter als im Herbst, weil Luft erwärmt sich sehr schnell und kühlt sehr schnell wieder ab, während Wasser ein Wärmespeicher ist, aber auch diese Wärme schnell speichert, aber auch lange braucht, um sie wieder aufzunehmen sozusagen. Und deswegen ist es so, dass es im Frühling noch nicht so warm ist, weil das Wasser viel länger braucht als die Luft, um die Wärme aufzunehmen. Aber im Herbst ist es teilweise, gibt die höchsten Wassertemperaturen im Herbst.
Okay.
Weil Wasser dann eben tatsächlich aufgewärmt ist und dann sehr, sehr langsam wieder abkühlt.
Okay.
Viel langsamer als die Luft.
Was war denn das Beste oder das Coolste oder das Schönste, was du im Urlaub erlebt hast?
Das sind unterschiedliche Dinge.
Dann fang mit dem Besten an.
Das Beste, da muss ich überlegen. Ich glaube, es war die Tauchtour, die wir gemacht haben.
Was war das für eine Tour?
Naja, es waren so, wir waren dort, war halt so ein Boot und ich war dort mit Opa und meinem Cousin. Und dann sind wir halt zu verschiedenen Orten getaucht, wo man richtig gut schnorcheln kann. Und da bin ich auch reingegangen.
Und wie war das so, wenn man da so mitten auf dem Meer dann so nach unten guckt?
Na,
war sehr tief, oder?
Es war ganz schön tief, ja.
Ja?
Ja, also man konnte den Grund schon sehen, aber es war halt wirklich sehr tief und es gab dann halt auch irgendwie so richtig steile Abhänge, weil es gab halt irgendwie dann diese Korallen und die waren dann irgendwie so 10 Meter Tiefe. Dann gab es die Orte, wo keine Korallen waren, waren dann irgendwie 50 oder 60 Meter.
Okay, und da ging dir ein bisschen der Kackstift, oder?
Ich fand's eigentlich ganz cool. Also ich find's immer so, im Meer ist mir eigentlich nicht so wichtig, wie tief es ist wie im Pool.
Warum das?
Ich weiß nicht, aber bei so einem Pool habe ich schon bei 5 Metern ein ungutes Gefühl. Aber im Meer macht mir das auch nichts aus, wenn das irgendwie 50, 60 Meter tief ist.
Ist aber völlig unlogisch eigentlich.
Das ist aber so.
Und ich meine, gut, deine Wasserlogik, die hatten wir ja, glaube ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war. Das hatten wir, war es nicht sogar in der letzten oder in der vorletzten, wo wir darüber gesprochen haben, wie du eigentlich schwimmen gelernt hast. Da war es ja eigentlich immer sogar so, dass du immer nur in so ein niedriges Wasser gegangen bist, dass selbst wenn du umfällst und plötzlich liegst, dass dein Kopf dann noch über Wasser sein muss. Und jetzt stört dich 60 Meter Meer nicht oder Meerestiefe nicht, aber ein Pool von 5 Metern macht dir trotzdem noch ein wenig Sorgen.
Bei dir nicht so?
Nee, mir macht eigentlich beides Sorgen, muss ich sagen.
Also auch ein 5 Meter tiefer Pool.
Ich mag in beiden Fällen, also so tiefes Wasser ist jetzt nicht so schlimm wie Höhe, also vor Höhe habe ich mehr
Angst. Vor Höhe habe ich gar keine Angst.
Boah, vor Höhe habe ich richtig Schisse. Hat Mami dir mal erzählt, wie wir zusammen in Paris waren?
Nee.
Oh, musst du sie mal fragen. Wir waren zusammen auf dem Eiffelturm und mir ging so derbe der Kackstift, du kannst es dir nicht vorstellen. Es war so übel. Mir war so schlecht und so schwindelig. Ich saß dort oben nur zittern und Mami hat den Ausblick genossen und ich saß da kreidebleich. Ja, es war ganz, ganz übel.
Wusstest du das vorher nicht?
Doch, aber es war so der erste Ausflug, also wie das so ist, so man ist verliebt, man macht den ersten Mini-Urlaub zusammen, wir waren in Paris, der Stadt der Liebe, dann muss man eigentlich auch auf den Eiffelturm und da konnte ich ja schlecht zu Mami sagen, nee, jetzt gehe ich nicht hoch, gehe alleine oder irgendwie sowas, nee, dann lernst du da oben irgendeinen Franzosen kennen und geht mir dann stiften oder so, Risiko war mir einfach zu groß, ja, das Risiko war mir zu groß, ja. Was war denn, du hast ja eben gesagt, es gibt was Unterschiede. Wenn das Beste war, was war denn das Schönste, was du erlebt hast?
Deswegen habe ich mich schwer getan mit dieser Differenz. Differenzierung, weil es ist ja auch gleichzeitig, eigentlich ist es ja,
also ist das Beste,
der Anblick selber ist ja das eigentlich das Schönste.
Okay, okay. Und habt ihr auch viele Fische und so gesehen, oder?
Ja, wir haben Moränen gesehen sogar.
Okay.
Die waren mehrere Meter lang.
Und wenn die dann da so ein paar Meter an dir vorbeischwimmen, das macht dir auch keinen Bammel oder so?
Nee, nicht so richtig.
Echt? Oh Gott. Da hätte ich ja schon so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht.
Also das fand ich eher cool. Also wir haben eine gesehen, die war so 2 Meter ungefähr lang.
Okay.
War auch breit und hat halt so, Moränen haben ja immer so ein breites Maul auch. Das war eigentlich, und eine haben wir sogar gesehen, wie sie gerade einen Fisch gefangen hat und gefressen.
Okay. Nee, also das ist, ich war, glaube ich, nur einmal schnorcheln, also gar nicht richtig tauchen, sondern nur schnorcheln.
Ja, ich war auch schnorcheln.
Okay. Das war auch mit Mami, das war auch in Ägypten, war auch in Hurghada, also in derselben Ecke, wo ihr jetzt auch wart. Und ich weiß noch, wie ich dort reingesprungen bin und das erste Mal so den Kopf dann runtergehalten und nach unten geguckt habe, da ist mir aber ganz schön anders geworden.
Jo.
Das weiß ich nicht. Es war einfach ein Anblick, wo ich so mich sehr klein gefühlt habe plötzlich.
Wie tief war das?
Ich bin bei im Schätzen immer sehr, sehr schlecht, aber ich würde sagen, das waren auch so an den Stellen, wo wir direkt waren, waren es vielleicht so 10, 12 Meter. Man konnte relativ gut den Grund sehen. Mhm. Dann konnte man so ein bisschen runterschippern und rumschwimmen und dann konnte man aber schon auch sehr deutlich sehen, wie es bergab ging. Aber meine größte Sorge war eigentlich immer, dass ich dadurch, dass du ja auch nichts hörst, ich hatte dann immer den Kopf unter Wasser und ich hatte immer die ganze Zeit Paranoia, dass dieses Bötchen einfach wieder davon tuckert und ich halt auf dem Meer rumtreibe oder so.
Das war meine Bei uns war so, das waren mehrere Boote und ich war dann halt teilweise, ich habe auch nichts gehört, die anderen sind immer aufgetaucht, ich bin wirklich eigentlich 45 Minuten lang unter Wasser geblieben, komplett.
Okay.
Und dann war es halt auch mal so, ich bin nur ab und zu mit der Taucherbrille quasi so nach oben und habe schnell geguckt und bin dann gleich wieder runter.
Okay.
Und dann war es so, da waren irgendwie mehrere Boote und ich bin einmal zu dem Falschen geschwommen, habe mich der falschen Gruppe angeschlossen. Dann habe ich irgendwann gedacht, okay, mein Cousin ist nicht da. Und
das wäre auch cool mit dem Boot, was dann in der anderen
Richtung fährt irgendwie. Die waren auch irgendwie, es waren halt auch die Leute, die da sonst dabei waren, nicht mehr da. Da musste ich erstmal ganz schön hetzen, weil ich ja den dann hinterher schwimmen musste.
Okay. Gibt's sonst noch was zum Urlaub zu erzählen irgendwie? Wie war es hinsichtlich Essen für dich? Das ist ja immer ein bisschen schwierig für dich teilweise im Urlaub, weil du dich ja nur noch vegetarisch ernährst. War das dort gut machbar, nicht so gut machbar?
Das war eigentlich ganz gut machbar, weil es gab auch so einfach so viele verschiedene Dinge, dass man eigentlich immer was gefunden hat. Das Problem war eher, dass man halt die richtig, richtig leckeren Sachen nicht essen konnte, aber nicht, dass man nichts gefunden hat, was man essen kann.
Okay. Und dann gab es aber auch ein bisschen Ärger. Gab's auch.
Ja.
Ja. Denn du hast dich ausgerüstet mit Mehrweg-Bambustellern und Co., weil du das Hotel auch schon kanntest und du wusstest, da gibt's dann, wenn man sich da Snacks holen kann nachmittags, dann wird das immer alles so auf Papptellern oder Plastiktellern ausgegeben. Das wolltest du vermeiden und verhindern und hast dich extra mit deinem ganzen To-Go-Geschirr ausgerüstet und hast auch deiner Schwester noch einen Bambusteller mitgenommen. Und dann wollte deine Schwester aber Eis essen, was ja auf einem Bambusteller nicht geht und dann ist es ein bisschen eskaliert.
Ja, es war auch eskaliert, weil mein Teller weg war, den habe ich vom Boot vergessen. Das war auch krass, dann bin ich einen Tag verschiedenen Booten und Tauchschulen und so hinterhergelaufen, um diesen Teller wieder zu bekommen.
Wegen einem Bambusteller für 6,95.
Ich habe dort wirklich einen kompletten Tag mit verbracht, mich bei der Tauchschule durchzufragen, dann den ganzen Hafen lang zu laufen, auf die verschiedenen Boote zu gehen und zu gucken.
Ja. Und jeder würde sagen, das ist ja vollkommen irre, den findet, kriegt man doch nie wieder, aber
ich habe ihn wieder
gekriegt. Du hast ihn tatsächlich wieder gekriegt.
Obwohl, es war ein Tag her und das Boot war schon lange wieder weg, aber ich habe gefragt, wann und wo das Boot anlegt. Ja. Da haben sie mich erst zum falschen Boot geschickt und dann wurde mir erstmal gesagt, wo die überhaupt die Besatzung von dem Boot ist, welches da war. Und wann die anlegt, dann bin ich da hingegangen, hab gefragt, wo das Boot, auf dem wir war, ist. Und das hat gesagt, das legt gleich auf der komplett anderen Seite an. Dann bin ich da hingegangen, hab erstmal wieder 10-mal die falschen Leute angesprochen. Und bis ich dann, aber irgendwann habe ich dann den einen gefunden, der meinen Teller noch hatte.
Okay. In dem Zusammenhang, weil es vielleicht gerade reinpasst, ich hatte dir das noch gar nicht gesagt, weil wir da noch gar nicht zugekommen sind. Wir haben auf die letzte Folge, auf die letzte Podcast-Folge auch Feedback bekommen, wo wir ja unter anderem mitgeteilt hatten, dass du jetzt dich auf den Weg in Urlaub machst, dass du in den Urlaub fliegst, haben wir in der Folge gesagt. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass wir aktuell ist zumindest so planen, dass wir 2020 nach Äthiopien reisen, um dort unseren Brunnen uns anzuschauen, ja, und die Menschen kennenzulernen, denen wir mit unserem finanzierten Brunnen helfen konnten. Und daraufhin haben wir im Blog ein Feedback bekommen von jemandem, der, ich kann es jetzt gar nicht wortwörtlich wiedergeben, aber so grob gesagt hat, dass er sehr enttäuscht ist, dass das überhaupt nicht zusammenpasst, dass das Betrug ist, was wir sagen und machen, weil man kann sich ja nicht ökologisch engagieren und gleichzeitig mit dem Flugzeug in Urlaub fliegen.
Unsinn.
Und dann auch noch eine Äthiopien-Reise planen.
Das ist Bullshit.
Wieso ist das Bullshit?
Weil es Klimakompensation gibt.
Naja gut, aber letztendlich ist das ja erstmal ein Vorwurf, den man nicht rein, da kann man den rein durch Kompensation entkräften.
Ja, also das ist einfach ein Vorwurf, der geht aus Uninformiertheit, wahrscheinlich aus Desinteresse entstanden, hervor. Das ist absoluter Unsinn.
Okay, aber besser als den Flug zu kompensieren wäre ja tatsächlich nicht zu fliegen. Das ist schon richtig.
Von den CO2-Emissionen ist es exakt dasselbe.
Okay. Weil es komplett kompensiert wird.
Es ist belegt, dass es für das Klima selbst keinen Unterschied macht, ob ein Flug ausfällt oder kompensiert wird. Vollständig.
Okay. Aber man hätte ja auch gegebenenfalls, also der CO2-Ausstoß ist ja trotzdem erstmal da.
Ja.
Richtig? Das heißt, du würdest letztendlich sagen, naja, also wenn jeder seinen Flug kompensiert, was man übrigens und das ist unbezahlte Werbung, auf atmosphere.de machen kann, dann wäre die Problematik schon mal gelöst.
Mhm.
Ist dem so?
Bei Flugreisen ja.
Ja, okay. Ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil diese Diskussion hat man ja eigentlich sehr, sehr häufig. Sie kommt in diesem Fall, um das gleich ausdrücklich zu sagen, nicht aus dem rechten Lager. Aber sehr, sehr häufig wird ja gerade aus der Ecke gegebenenfalls so ein bisschen dahingehend argumentiert, dass man sagt, ah, die Greta, die tut so, als würde sie für Ökologie sein und dabei war ihr Toastbrot, was sie im Zug gegessen hat, in Plastik verpackt. Würdest du denn für dich gedanklich irgendwo, wo siehst du denn die Trennung dessen, wo man sagt, das ist die Verantwortung, die man übernehmen muss und das ist das Handeln, wofür man sich auch dann zu rechtfertigen hat? Das heißt ja rein theoretisch auch, man kann einen Geschäftsmann, der täglich die Strecke München-Köln oder Berlin-Hamburg fliegt, auch keinen Vorwurf machen, wenn der zusätzlich sagt, ich kompensiere meinen Flug.
Also grundsätzlich ist es so, dass man sich meiner Meinung nach für alles, was von der Klimaneutralität abweicht, rechtfertigen muss.
Okay.
Dass manchmal wird es in unsinnige Zusammenhänge gebracht, gerade wenn es irgendwie um Politik oder so geht, aber es ist ja so, dass die Menschheit kann dauerhaft nur überleben, wenn wir langfristig betrachtet insgesamt die Emissionen null haben. Also wenn positive und negative Emissionen, also Kompensation, sich aufheben.
Mhm.
Wenn jeder für sich diese Null halten würde, dann wäre es, dann wäre alles gut und dann würde das auch funktionieren. Und deswegen muss sich eigentlich meiner Meinung nach jeder für alles rechtfertigen, was von dieser Klimaneutralität abweicht.
Okay. Das heißt, am Schluss ist es dann doch eine Frage des Geldes einfach.
Entweder des Geldes oder halt dessen, dass man sich halt bewusst sein muss, worauf man verzichten muss.
Hm.
Also ich bin ja dafür, die einfachste Lösung ist ja, einfach den Kompensationspreis auf Flugreisen draufzubringen. Das wäre doppelt Wirkung, dreifach wirkungsvoll. Es würde die ganzen Billigflieger und Inlandsflüge, das würde es schon mal platt machen. Es würde dafür sorgen, dass weniger Leute fliegen und es würde dafür sorgen, dass diese Flüge kompensiert werden.
Okay.
Also die Kompensation verbindlich drauf.
Hm. Und würdest du da auch weitergehen und das auch in anderen Lebensbereichen irgendwie geltend machen?
Das ist ja das, was wir gestern auch beschlossen haben bei unserer Familiensitzung. Es gibt dort, man muss das tun. Ich würde es in allen, also erst recht in so Dingen, wie wenn irgendwie Himbeeren im Winter oder so, da muss man draufpacken. Und das ist auch ziemlich üppig, meiner Meinung nach. Und dadurch würden ja auch Bio-Lebensmittel, oder die Differenz zwischen Bio und konventionell würde ja auch sinken. Und deswegen dieses Konzept der CO2-Steuer ist meiner Meinung nach äußerst wirkungsvoll und sollte eigentlich verbindlich auf alle umweltschädlichen Produkte oder vielleicht sogar auf alle Produkte, weil die umweltfreundlichen würden ja automatisch profitieren, draufgerechnet werden. Vielleicht sollte dann für Bioprodukte, die dann zusätzlich nur aus Deutschland kommen, könnte man vielleicht komplett von dieser Steuer befreien. Aber alles andere sollte meiner Meinung nach einfach mit einer verbindlichen CO2-Steuer belegt werden.
Würde aber auch bedeuten, dass es ganz, ganz viele Lebensmittel gibt, die sich Menschen mit geringerem Einkommen nicht mehr leisten können.
Das stimmt, aber meiner Meinung nach ist es nicht problematisch, wenn man sich Fleisch nicht leisten kann. Es muss sich nicht jeder zweimal Fleisch die Woche leisten können, meiner Meinung nach.
Okay.
Also eigentlich ist es sogar, wenn man es so drastisch formuliert, für alle besser, wenn sich möglichst wenig Leute Fleisch leisten können.
Also Fleisch quasi zu einem Luxusgut verkommen lassen.
Fleisch ist eigentlich ein Luxusgut und keine Selbstverständlichkeit, genauso wie Autofahren eigentlich auch. Und das sollte man auch einfach mal wieder bewusst machen.
Okay. Sieht Christian Lindner ja ein bisschen anders. Aber zu dem kommen wir ja später noch, wo wir gerade vom Thema Paralleluniversum über Christian Lindner kommen wir dann zum
könnte man auch wieder Verbindungen herstellen wahrscheinlich.
Ja. Wobei es mich ein bisschen sorgen würde, dass wenn es von jedem unglaublich viele Kopien in den Paralleluniversen gibt.
Es gibt auch Paralleluniversen, in denen du die FDP wählst.
Oh. Okay.
Unendlich viele.
Ja gut, aber es gibt dann vielleicht auch Paralleluniversen, wo Christian Lindner kluge Dinge sagt.
Ja.
Wobei, das ist, glaube ich, schon fast wieder, also spätestens dort wird diese Theorie ein bisschen unglaubwürdig.
Ja.
Finde ich. Irgendwie.
Genau so wie Sheldon in The Big Bang Theory wird ja auch die viele Welteninterpretation angesprochen, wo Penny so fragt, willst du mit mir tanzen? Und er so, ich bin ein Verfechter der viele Welteninterpretation, wonach es unendlich viele Sheldons in unendlich vielen Paralleluniversen gibt, aber es gibt keinen davon, der tanzt.
Das sagt er.
Ja.
Ja. Okay.
Und so okay. Ist es auch. Es sagt ja auch nur, dass alle möglichen Dinge unendlich oft geschehen. Dinge, die unmöglich sind und die mit einer Wahrscheinlichkeit von 0% passieren, dabei bleibt es auch bei 0%, auch wenn es unendlich oft ist.
Okay. Gut, das auch nur als kleiner Ausritt, weil mir das gerade einfiel, dass wir dort einen Kommentar bekommen haben und ich versprochen habe, dass wir das in der nächsten Folge nochmal besprechen und thematisieren. Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ich stimme dir beim Fleisch da zum Teil zu. Ich halte es aber für schwierig, gegebenenfalls zu sagen, dass es dort Lösungen geben muss, wo man pauschal dort irgendwie überall so die CO2-Steuer oder die eine Art Umweltsteuer draufschlägt, was dann vielleicht bedeutet, dass für Menschen, die dort jetzt schon Schwierigkeiten haben, so mit ihrem Lebensunterhalt dort klarzukommen, Dinge halt auch unglaublich teuer werden und die unglaublich eng eingeschränkt werden in ihrem Konsumverhalten.
Gut, aber letztendlich bringt es bei Umweltschutz bringt Abwägen nichts. Das ist in dem Fall Unsinn, weil halt eine Alternativlosigkeit vorherrscht. Das bedeutet, es bringt, klar, gibt es Nachteile, es gibt immer Nachteile bei allem. Aber bei Umweltschutz oder allgemein bei Klimaschutzmaßnahmen macht es keinen Sinn abzuwägen, lohnt es sich nun dafür, diese und jene Nachteile in Kauf zu nehmen? Weil, wenn wir das Klimaproblem nicht gelöst bekommen, dann gibt es nichts mehr, worüber man nachdenken muss. Weil, wenn wir das Klimaproblem nicht gelöst bekommen, dann bekommen wir auch alle anderen Probleme auf der Erde nicht gelöst. Und dann hat die Menschheit langfristig keine Zukunft. Also man kann dort eigentlich gar nicht irgendwie sagen, wir wägen jetzt ab und entscheiden uns deswegen nicht zugunsten der Umwelt, weil egal wie groß die Folgen auch sind, ist ja immer besser als die totale Zerstörung, die beim Verzicht auf Klimaschutz quasi passieren würde.
Okay. Gut. Lassen wir es einfach mal so stehen.
Und zusätzlich hast du ja gestern in unserer Familiensitzung mit deiner Stimme auch für die Einführung der CO2-Steuer bei uns gestimmt.
Ja, muss man vielleicht dazu sagen, wir hatten gestern als Maßnahme quasi auf die Eskalation im Urlaub, haben wir gesagt, gibt es sofort eine außerordentliche Familiensitzung unmittelbar nach Rückkehr. Die hatten wir dann gestern mit deiner Mama, deiner Schwester, du und ich. Und haben geschaut, wie kriegen wir gegebenenfalls die Problematik für die Zukunft gelöst, dass Oma und Opa, wenn sie mit euch im Urlaub sind, nicht diesen Stress ausgesetzt sind, dass Lani darf kein Eis, weil es ist auf Plastik und das muss, also so sehr wir alle deinen ökologischen Druck, den du auf alle erzeugst, schätzen, weil ihr uns auch immer wieder die Augen öffnet, umso schwieriger ist es dann halt schon auch manchmal, dass selbst in so wichtigen Phasen, wo deine Oma dringend Entspannung und Ruhe braucht, ist es dann halt, wenn du dort so einen enormen Druck erzeugst, wegen einem Teller, wo eine Kugel Eis drauf ist oder so. Weißt du? Deswegen hatten wir gestern eine Familiensitzung und haben dort jetzt eigentlich eine ganz gute Lösung gefunden, wie wir da zukünftig mit umgehen wollen. Willst du das vielleicht mal zusammenfassen?
Also die wesentlichen Ergebnisse der gestrigen Familiensitzung sind eigentlich erstens, dass Plastik oder allgemein Einwegartikel aus Plastik fast bedingungslos verboten sind, mit einer einzigen Ausnahme eigentlich nur, und dass pro Plastikartikel eine Strafe von 1 Euro anfällt. Das bedeutet, auch eine Plastikgabel kostet 1 Euro, ein Plastikmesser kostet 1 Euro. Das dazu, es gibt dann die einzige Ausnahme, stellen Situationen dar, in denen man auf einem geschlossenen Gelände ist, wofür man Eintritt bezahlt hat, und es keine Möglichkeit gibt, eigene Mehrweg-Dinge mitzubringen, und es auch keine Möglichkeit gibt, Dinge irgendwie anders zu besorgen. Dann ist es, nur dann ist der Verbrauch von Einwegartikeln gestattet, ansonsten gar nicht. Also, ein Beispiel wäre zum Beispiel dafür das Stadion oder das Festival, wo auch ich dann lieber sagen würde, dann laufe ich halt nichts, aber das ist das, worauf wir uns irgendwie einigen konnten. Dann, nach Vorbild halt dieser 1-Euro-Regel für Plastikartikel, haben wir dann gesagt, weil auch die Sache Autofahren und so ist ja schon länger ein Thema bei uns, dass besonders umweltschädliche Produkte bei uns heute dann quasi eine familieninterne CO2-Steuer gilt, die ich werde dann quasi jetzt mich daran machen, einen Art Steuerkatalog zu entwerfen, an dem quasi drin steht, wie viel Steuer man bezahlen muss für was, und diese Steuern werden dann irgendwie dafür eingesetzt, um das auf jeden Fall wieder zu kompensieren, weil das so muss ja Klimaneutralität sein. Wie und auf welche Art und Weise, das muss ich mir noch genau überlegen. Ich arbeite gerade an dem Gesetzesentwurf. Und ja, Flugreisen werden natürlich dort drin stehen mit einer relativ hohen Gebühr und halt auch alle anderen umweltschädlichen Dinge. Wobei es natürlich die Steuern dann auf die normalen Regelstrafen draufgerechnet werden. Also wenn man dann an seinem Fleischtag Fleisch isst, dann kostet das natürlich weniger als, oder Biofleisch ist, dann kostet das natürlich viel weniger, als wenn man sich dann sowieso schon gesetzeswidrig dann irgendwie Fleisch isst, was nicht Bio ist, dann wird das natürlich doppelt oben drauf gerechnet.
Okay, na, ich bin sehr gespannt. Freue ich mich riesig drauf auf den Strafenkatalog. Ja.
Das ist kein Strafen, das ist ein Steuerkatalog. Die Strafen bleiben parallel immer noch erhalten.
Okay. Scheint ein teures Leben zu werden in Zukunft. Ja. Scheint ein teures Leben.
Aber auch ein klimaneutrales.
Okay. Ich bin gespannt, ja. Wollen wir über einen Film sprechen?
Ja.
Ja. Da haben wir dieses Mal die recht besondere Situation, um sicher zu gehen, wie soll ich das jetzt formulieren? Falls mal jemand vom Jugendamt oder ähnliches mithört. Wir wollen heute über den Film Kill Bill sprechen.
Teil 1, aber offiziell machen wir es so, dass ich den Film natürlich nicht geguckt habe, sondern ich mir nur bildlich in Gedanken vorstelle, nach dem Titel, wie der Film so ungefähr ausgesehen hätte können.
Du hast den Film natürlich nicht gesehen.
Nein.
Ja. Und hat sich nur eingelesen,
ja, genau,
in die Thematik quasi, und wir sprechen heute über den Film und nehmen auch gleichzeitig einen Vorschlag auf von einer Hörerin, die gesagt hat, hey, sie findet das mit den Filmrezensionen und den Filmkritiken findet sie eigentlich ganz cool, aber es ist halt immer schade, weil sie den Film dann eigentlich immer erst nach dem Podcast oder nach der Podcast-Folge gucken kann, ob es vielleicht möglich wäre, dass wir zukünftige Filme einfach schon immer in der Folge zuvor ankündigen. Und deswegen haben wir vorhin beschlossen, dass der nächste Film, in den du dich auch wieder einlesen wirst, den du nicht gucken wirst, wird der Film Illuminati sein, weil das ein Film ist, der so ein bisschen den Kampf zwischen Wissenschaft und Religion beschreibt.
Und wieso muss ich mir wieder bildlich vorstellen, wie es dort wohl ausgehen könnte?
Weil der hinsichtlich der Altersbegrenzung für dich nicht zwingend geeignet ist.
Ja. Offiziell?
Ja. Was glaubst du denn, nach dem, was du gelesen hast, wovon der Film Kill Bill handeln könnte?
Also ich glaube, wenn ich mal zu den Dingen, die im Internet stehen, zugrunde erzählen würde, dann ist es so, eine oder eine Frau, die, ich weiß gar nicht, die hat verschiedene Namen in meinem ganzen Film, aber so ihr, der, ich glaube, der am häufigsten verwendet im Teil 1 ist Black Mamba, und die hat halt, war dort auf ihrer Hochzeit, gab es quasi einen Massaker, bei dem auch viele Leute natürlich getötet worden sind, und dabei, ich glaube, dabei hat sie auch ihr Kind verloren, und dann war sie halt im Koma. Und als sie dann, ich glaube, 4 Jahre später aufgewacht ist, hat sie quasi aus Rache an denjenigen, die an diesem Massaker beteiligt waren, hat sie gesagt, dass sie quasi alle umbringen möchte, und hat so eine Liste geschrieben von diesen Leuten, und dann ist halt im Teil 1, und dann später auch noch im Teil 2, arbeitet sie die Liste dann halt ab.
Okay, also Teil 2 hast du dich auch schon ein bisschen eingelesen.
Ja, genau.
Okay, gut. ja, also die Handlung des Films, 2003 ist er, glaube ich, erschienen, vom, ja, also Quentin Tarantino ist so, glaube ich, so einer der Regisseure, von dem kannst du halt einfach alles gucken. Ja, also du natürlich nicht, aber ja. Von dem kann man halt eigentlich alles gucken. Es gibt keinen schlechten Film, wobei es ein paar Filme gibt, oder es gibt insbesondere einen Film, den ich mit Mami zusammen geguckt habe, wo sie nur kopfschüttelnd neben mir saß und gesagt hat, was ist denn das für ein Unsinn? Ja, das war Four Rooms, den ich aber auch großartig finde, der auch mit einer Starbesetzung aufwartet, wo man nur mit den Ohren schlackert.
Ich finde irgendwie auch, du hast ja, haben wir uns ja auch schon mal über die ganzen verschiedenen Filme von ihm unterhalten. Ich finde auch von denen, glaube ich, ist Kill Bill schon, hört sich schon gut an. ich glaube, so, aber es ist ungefähr auf einer Ebene. Aber so von dem, wenn ich jetzt überlegen will, welchen will ich mir nochmal ansehen, würde ich mir, glaube ich, nochmal Pulp Fiction ansehen.
Okay. Den halte ich auch für den besten Tarantino. Wahrscheinlich sogar für den besten Film, den ich kenne.
Ja.
Aber da sind die Meinungen auch sehr, ist ein sehr polarisierender Film, würde ich sagen. Also da gibt es auch ganz viele, die damit so gar nichts anfangen können. Also für mich ist alles, was Tarantino macht, Kunst auf ganz, ganz vielen Ebenen, wie mit Farben gearbeitet wird, wie mit Kameraführung gearbeitet wird, es ist einfach,
Aber es gibt doch ja quasi auch ein ganzes Universum, also es gibt ja immer wieder die erfundenen Marken, erfundene Familiennamen, ja. Die tauchen ja in ganz vielen Filmen.
Ja, ja, er versteckt da immer so ganz gerne kleine Details. Also es gibt zum Beispiel eine Zigarettenmarke,
ja.
die Butch, der Boxer aus Pulp Fiction, raucht, und für diese Zigarettenmarke wird in Kill Bill, gibt's da plötzlich ein Werbeplakat.
Oder Kahuna Burger.
Oder Kahuna
Burger. Diese eine Szene mit dem Burger.
Ja, also da gibt's so ganz viele sehr, sehr schöne Details. Aber wir waren bei der Handlung. Die Handlung ist eigentlich wirklich sehr, sehr einfach zusammengefasst. Da ist eine Frau, die will Rache.
Ja.
So. Und zieht dann halt los mit ihrer Todesliste. Deswegen eigentlich auch der Titel mit der Doppeldeutung Kill Bill, also entweder töte Bill oder Bill halt als englische Bezeichnung oder in der Übersetzung für Todesliste oder Todesliste.
Bill ist halt derjenige, der beteiligt war an diesem Massaker auch.
Genau, das ist quasi der, ja, wenn man so will, der Chef des Kommandos, tödliche Viper oder tödliche Viper.
Ja.
Ja. Das ist eigentlich schon so grob die Handlung. Viel mehr Handlung hat der Film eigentlich tatsächlich nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass das eine sehr detailverstrickte Handlung ist, sondern wie halt bei vielen Tarantino-Filmen ist jetzt es nicht so, dass mit Handlung geglänzt wird, sondern es ist mehr so
viel Gemetzel.
Gemetzel, Skurrilität, völlig totale Absurditäten, total absurde Szenen insgesamt, also und Tarantinos berühmter Fußfetisch,
ja. Ja,
der immer wieder in jedem Film klar durchkommt, was für mich schon ein Problem darstellt.
Ich hasse Füße. Ich auch.
Ja. Es gibt, glaube ich, kein schlimmeres Körperteil als Füße.
Ja. Ich finde, auch von der Form her schon.
Von allem her. Ja. Von allem. Es gibt nichts, was an, also, wenn ich dann auch so, es gibt ja Menschen, die wirklich einen richtigen Fußfetisch haben, die Füße richtig lieben, so, weißt du, also so richtig lieben, so, weißt du, auch auf körperlicher Ebene, dass sie, wie soll ich das sagen, also, dass sie Füße gerne verschwitzt anfassen und, aber das gibt es und das ist auch nicht wenig verbreitet. Das ist nicht wenig verbreitet, ja.
Und diese Fußszenen kommen ganz auch der Oberfußmeister.
Der aus Pulp Fiction.
Ja. Oder wo dieser, Black Mamba, ich glaube, die Frau vom Bild oder so das Auge ausreißt und mit dem nackten Fuß zertritt. Mhm.
Black Mamba heißt übrigens Beatrice Kiddo. Und immer wenn im ersten Teil ihr Name genannt wird, weißt du, was dann passiert?
Nee.
Piep. Wird weggepiept. Ich glaube, es gibt nur ein oder zwei Szenen, wo sie kurz, wenn Bill spricht, Bill ist ja im ersten Teil, glaube ich, gar nicht zu sehen, dann nennt er sie manchmal nur Kiddo, aber es gibt eine Szene, wo man das Flugticket nach Okinawa sieht. Da steht ihr vollständiger Name drauf. Beatrice Kiddo.
Aber wusstest du, dass Tarantino ist ein großer Fan der Niederlande? Und deswegen, in fast jedem Film kommt noch eine Anspielung auf die Niederlande vor.
Echt?
Und Beatrice ist der Vorname der niederländischen Königin.
Okay, und davon ist das abgeleitet, oder was?
Ja.
Das wusste ich nicht. Das wusste ich wirklich nicht.
In fast allen Tarantino-Filmen kommt auch eine Anspielung auf die Niederlande vor.
Okay. Das wusste ich nicht.
Oder für den Film Kill Bill brauchte man insgesamt 1700 Liter Kunstblut. Und viel Gemetzel.
Ja gut, davon sind wahrscheinlich auch 1600 Liter nur in dem Kampf gegen die Crazy 88 draufgegangen, denke ich mal. Ja, das leuchtet mir schon durchaus ein. Aber wusstest du, dass die Szene, also diese komplette Kampfszene gegen die, also das ist wahrscheinlich auch eine der, ich weiß, also sie gehört definitiv in die Top 10 der gigantischsten Filmszenen insgesamt, wie Beatrice Kiddo dann so nach und nach dort die Crazy 88 wegmetzelt. wobei man auch das Gefühl hat, das sind definitiv mehr als 88. Also irgendwie, ja. Es kommen ja immer mehr und immer mehr und immer mehr.
Wo die dann zuletzt dieses kleine Mädchen mit diesem Morgenstern.
Ja, wie hieß sie? Yugori? Komme ich jetzt nicht drauf. Yugari? Weiß ich nicht. Gab's aber auch eine schöne Geschichte zu. Der Name ist auch kein Zufall. Also auch dort, es gibt, wenn man sich dann so, ich habe damals sehr, sehr viel darüber gelesen. Ich glaube, Yugari heißt sie. Und Yugari ist, glaube ich, der Name der Stadt, wo Quentin Tarantino mal einen Filmpreis gewonnen hat. Wenn ich mich richtig erinnere. Irgendwie so eine Geschichte steckte da noch mit dahinter. Ja. So genau habe ich sie leider nicht mehr im Kopf.
Ja. Es gibt fast keinen Tarantino-Film, in dem das Schimpfwort Fuck nicht über 100 Mal benutzt wird.
Echt? Okay. Du weißt aber schon jetzt, dadurch, dass du diesen Begriff genannt hast, dass du nach der neuen Familienvereinbarung zahlen musst.
Nur zu Hause und in Gegenwart von unter 14-Jährigen.
Ist das so?
Ja.
Du bist aber unter 14.
Ich bin ausgeklammert.
Du bist ausgeklammert?
Ja.
Das muss ich aber nochmal klären.
Das haben wir gestern. Ich kann dir sogar hier zeigen auf meinem Laptop. Ich habe ihn ja hier gerade.
Okay. Gut, muss man nämlich kurz erklären. Gestern bei der Familienvereinbarung wurde unter anderem definiert, nachdem ich in den letzten Monaten zahlreich von meinem Sohn beschimpft worden bin, dass es gewisse Schimpfworte gibt, die wir, und manchmal auch ich Schimpfworte benutze, das kommt ja auch
manchmal.
dass es gewisse Schimpfworte gibt, die wir jetzt auf die Strafliste gesetzt haben. Da gehört eigentlich Fuck, sowie das F-Wort in allen Konstellationen, gehört eigentlich dazu.
Ja. Also hier, Paragraph 9 des Grundgesetzes, Gebrauch von Schimpfwörtern, Artikel C und D. Dieses Gesetz, Artikel C, dieses Gesetz gilt nur für das Territorium des Hauses. Artikel D, in Anwesenheit, also in Hörweite von unter 14-Jährigen, ausgeklammert ich, ist der Gebrauch der Schimpfwörter untersagt.
Okay. Dann, ja, doch, stimmt. Das macht ja Sinn. Ja, das macht ja Sinn. Und dann sind, glaube ich, schön säuberlich alle Schimpfworte aufgezählt, die wir nicht mehr sagen dürfen.
Das bedeutet, wenn du dir irgendwelche McDonalds-Ausraster unterwegs hast, dann kannst du die trotzdem noch in voller Intensität ausleben.
Oh, das ist ja schön. Das ist ja schön. Das ist ja gut zu wissen. Ja. Das ist ja gut zu wissen. Ja. Aber in Kill Bill kommt da auch das so oft vor? Ich habe das gar nicht so...
Über 100 Mal.
Echt?
Ja.
Habe ich gar nicht so auf dem Schirm.
Und es sind ja auch die ganzen Tarantino-Filme sind ja in zwei Teile eingeteilt. Also einmal quasi die Filme mit einer, die eine eigentlich eine Version unserer Wirklichkeit darstellen. Also relativ, eigentlich so relativ real, also Pulp Fiction zum Beispiel. Und dann gibt es manche Filme, die sind, nennt er denn die Movie-Movies. Also die, das sind Filme, die sich die Charaktere in den realen Filmen anschauen.
Okay.
Also Kill Bill zum Beispiel ist ein Film, den sich die Charaktere in Pulp Fiction angucken würden.
Alter, echt?
Mhm.
Das wusste ich auch nicht. Das ist ja...
Zwei Universen gibt es insgesamt dort.
Okay. Das hab ich nicht gelesen. Das wusste ich nicht. Ja. Ich habe mehr so immer so für absurde Szenen Begründung gesucht. Also was zum Beispiel großartig ist, kennst du die Geschichte, warum Beatrice Kiddo den gelben Anzug trägt?
Mm-mm.
Das ist quasi eine Hommage zu Ehren von Bruce Lee. Bruce Lee, so der absolute Mega-Fighter-Kämpfer aus den 70ern, würde ich jetzt schätzen, der während der Dreharbeiten zu seinem letzten Film, der glaube ich sogar hieß Der große Todeskampf oder Der große Kampf des Todes oder irgendwie sowas übersetzt, ist der verstorben. Da waren aber schon ein Teil der Szenen im Kasten, also hat man das dann mit irgendeinem Double, hat man den Film dann irgendwie mit 5 Jahren Verspätung fertig gedreht.
Wieso ist der denn gestorben?
Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht, wirklich nicht. Also der ist jetzt nicht irgendwie im Film gestorben oder so, oder dass der dort niedergekämpft wurde oder sowas, aber der ist sehr jung, ich glaube, der war Anfang 30 oder so, ist der verstorben. Und Bruce Lee war eigentlich immer so, dass er unter diesen ganzen verschiedenen Kampftechniken, die es gibt, also es gab ja dann irgendwie, die einen haben immer gesagt, naja, Kung Fu ist das Geilste, der nächste Karate, dann kam wieder der einer mit der Kampftechnik und es gab ja dann auch immer so ganz viele so klassische Rituale, die man einzuhalten hatte, es gab ein klares Bild, wie ein Kung-Fu-Kämpfer sich zu verhalten hat, welche Kleidung er zu tragen hat, etc. Und um dort ein Zeichen zu setzen, dass er diesen Kleidungsstil und diesen Gegebenheiten drumherum und sich keinem einzelnen Kampfstil verschrieben hat, trug er in dem letzten Film einen gelben Anzug mit einem schwarzen Streifen an der Seite. Und da ist quasi der Anzug von Beatrice Kiddo ist quasi eine Hommage zu Ehren des letzten Films von Bruce Lee, beziehungsweise zu Ehren von Bruce Lee. Ja, eigentlich eine ganz schöne Geschichte insgesamt. Ja. Gesundheit. Ja. Hast du denn in Teil 1 einen Lieblingscharakter? Also, wie du dir Charaktere vorstellst, wenn du es gesehen hättest?
Einen einzigen Lieblingscharakter. In Teil 2 würde ich sagen Pai Mai.
Pai Mai ist die Szene, wie er sich diesen Bart zurechtwirft, das könnte ich mir Stunden und Tage lang anschauen. Das ist so großartig. Das ist so großartig. In
Teil 1 müsste ich überlegen, welchen Charakter.
Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt, nee, ich habe eigentlich auch keinen. Ich finde alle Charaktere irgendwie im gewissen Sinne spannend. Ich finde auch schon so ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, die Killerin, die jetzt dann irgendwie nur noch so eine Hausfrau ist zu Hause.
Ja. Die als Erste umbringt.
Wie hieß die denn? Irgendwas mit einer Farbe.
Green mit Nachname.
Green mit Nachnamen, genau. Vernita Green. Copperhead war, glaube ich, der Codename. Die hatten ja alle auch nochmal Codenamen. Und das finde ich ist so, weil die Szene ja auch sehr, sehr früh kommt, das war so der Moment, wo mich dieser Film gecatcht hat, wie die sich so dann treffen, dort in dieser Küche.
Ja.
Und ist dann dort plötzlich völlig mit diesem Mega-Fight eskaliert und in der nächsten Sekunde plötzlich die Tochter in der Tür steht, so wo du denkst, so
irgendwie 6 Jahre oder so.
Was zur Hölle ist hier los, so, ja.
Und dann die Beatrice Kiddo der Tochter anbietet, Rache zu nehmen, wenn sie älter ist.
Ja.
Das ist schon...
Ja, nein, das ist völlig, völlig absurd und gleichzeitig einfach eine ganz, 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 ganz große Kunst. Ja, ganz, ganz große Kunst. Weißt du denn, wo Vanita Green die Pistole versteckt hat? Kannst du dich daran
erinnern? Ich glaube, in so einer Verpackung von Müsli oder so.
In so einer Cornflakes-Verpackung. Ja. Weißt du, wie die Cornflakes hießen?
Nee.
Kavum. Also es sind so ganz viele Details, wenn man den, also ist einer der Filme, ich glaube, ich habe ihn jetzt, würde ich schätzen, so 5-6 Mal gesehen und man entdeckt immer wieder kleine neue Details. Bei Pulp Fiction ging es mir ähnlich. Davon gibt es eigentlich nicht so viele Filme, wo man das hat, dass man den eigentlich immer wieder gucken kann und man entdeckt tatsächlich dann auch neue Sachen. So, weißt du? Das finde ich dann immer sehr, 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 sehr spannend. Ja. Ja, mehr fällt mir zu Kill Bill, außer dass es ein Film ist, den mich jeden nur dringlich ans Herz legen kann, fällt mir gar nicht so wahnsinnig viel ein. Eine schöne, skurrile Geschichte ist noch, hast du eine Lieblingsszene von dem, die du gelesen hast, wo du denken würdest, die sieht bestimmt dann, die ist dann bestimmt spektakulär?
Also ich fand so, auch so von der Musik, mit der das unterlegt ist und so die Kampfszene gegen Oren.
Ja. Also Musik grundsätzlich muss man halt sagen, mega,
ja.
Mega, mega, mega. Macht Tarantino sich auch immer eine Riesenarbeit. Also der besitzt eine riesige Schallplattensammlung und
ein Zimmer ist das,
glaube ich. Und sucht dort ja tatsächlich Song für Song aus. Und es sind sehr, sehr häufig Songs, die so ein bisschen die so ein bisschen untergegangen sind, die gar keine riesige Bekanntheit oder zu dem Zeitpunkt der Dreharbeiten noch keine große Bekanntheit haben und die er dann quasi dann nochmal auf ein neues Level bringt, irgendwie so ein bisschen. Ja. Und bei Oren Ishii oder beim Kampf gegen Oren Ishii, dieser Song Let Me Be Misunderstood, ist halt mega. Das ist halt mega, mega, mega. Allein schon diese Eintaktung am Anfang ist glaube ich eine der, also ich bin jetzt kein so großer Filmmusikhörer, aber das ist tatsächlich bei Deezer und bei Spotify habe ich so eine Playlist, wo ich so ganz viele hauptsächlich so unbekannte Songs reinpacke oder Songs, die nicht so bekannt sind, die ich so meistens dann immer höre, auch wenn ich was schreibe. Ja. Und da ist der Song auch dabei, obwohl er mich vom Schreiben immer ablenkt, weil ich dann wirklich den immer beiseite lege und nur zuhöre, weil der so großartig ist. So großartig. Aber was halt schön ist noch, dass am Anfang des Kampfes zwischen Oren Ishii und Beatrice Kiddo, da sagt sie doch irgendwie so inhaltlich so zu ihr, ich hoffe, du hast deine Kräfte geschont. Denn ansonsten wirst du keine 5 Minuten überstehen, sagt Oren Ishii zu Beatrice Kiddo. Und weißt du, wann der Todesstoß für Oren Ishii kommt? Nach 4 Minuten und 59 Sekunden. Ja. Und das sind halt so Sachen, wie bekloppt muss man als Filmregisseur sein, dass man sagt, das möchte man gedanklich berücksichtigt haben. Und trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass der Kampf künstlich in die Länge gezogen ist, sondern es passt halt irgendwie alles genau.
Ja.
Das ist genauso wie, es gibt dann eine Stelle, wo der Kampf plötzlich stoppt, wo auch in der Musik plötzlich Ruhe ist, wo man nur dieses Plätschern dieses Wassers, des Wassers hört, welches über so eine kleine Holzbrücke läuft und immer wenn das dann, dann ploppt das so kurz.
Ja.
Macht so dieses Geräusch von diesen beiden Holzpflöcken, die so ganz leicht aufeinander schlagen. Ja. So. Das ist so großartig. Das ist so großartig. Kriege ich schon beim dran denken wieder ein bisschen Gänsehaut. Ja. Und was auch großartig ist, ist natürlich vor dem Kampf, wenn sie in dieses Etablissement gehen dort, diese Band, die dort spielt, die kannst du dir nicht vorstellen, was ich vergessen. aber den Song muss ich dir auch mal vorspielen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der hieß. Aber ist auch eine ganz skurrile Nummer, quasi eine japanische Rock Band, die so die 60er, die 50er, 60. Das ist vor dem Kampf mit Urenichi.
Davor. Ja.
Direkt davor, da sind die doch in diesem Etablissement, in diesem japanischen Puff, ja, was das da darstellen soll. Ja. Und da ist eine Band, die da so Musik macht. Kannst du dich
erinnern? Also,
hast du nicht gelesen?
Achso, ja, habe ich nicht gelesen.
es ist einfach großartig. Ja, ansonsten gibt's da eigentlich gar nichts groß Spannendes zu berichten, außer vielleicht noch, das ist ganz lustig, dass im amerikanischen, also der Pussy Wagon, ne, also das Auto, das gehört wirklich Quentin Tarantino. Huh. Ja. Und im amerikanischen Fernsehen musste das geändert werden in Party Wagon.
Ja.
Ja, weil die dort etwas strenger sind insgesamt. Ja. Also mit den gesamten Richtlinien und allem, dann sind die halt einfach deutlich strenger. Ja. Doch, jetzt weiß ich, was großartig ist. Ja. Die großartigste Szene, die einfach von der künstlerischen Umsetzung ist, glaube ich, wie California Mountain Snake mit diesem total übertriebenem Krankenschwesterkostüm und der Augenklappe und zu dieser Pfeife.
Ah, ja, natürlich, klar.
Durch den Flur geht. Das ist, glaube ich, so die.
Das ist schon so die.
Die.
Kannst du die Pfeifmelodie? Ich könnte summen irgendwie so, aber pfeifen kann ich nicht so schnell. Ja, genau. Das ist schon.
Ich kann halt nicht pfeifen, das ist das Problem.
Ja.
Aber die Melodie würde ich so ungefähr hinkriegen.
Ja, stimmt, das ist so die einprägendste.
Ja, hast du gelesen, wie die Melodie geht? Ja, schön, gut, okay. Wir sollten schnellstmöglich das Thema wechseln. Nach diesem lustigen Thema, müssen wir auch in der Klage der Nation auch mal über ernste Themen sprechen. Und da ist es schon so, dass während wir sonst eigentlich in der Klage der Nation eigentlich eher behandeln, was hat Pietro Lombardi letzte Woche zum Essen gehabt oder ähnliche wichtige Geschichten, ist es diesmal schon so, dass wir uns mit einem
höchst wichtigen
Thema, mit einer globalen Krise beschäftigen müssen. Der deutsche Spargel ist in Gefahr.
Ja.
Jason, was, wie?
Also andererseits eigentlich ein Musterbeispiel für die Klage der Nation.
Ja, ja. Wie ist der deutsche Spargel noch zu retten?
Der deutsche Spargel ist, ob der nun gerettet werden muss, das ist eine andere Sache. Aber Christian Lindner schürt ja Ängste, dass in China mittlerweile 60 mal mehr Spargel angebaut wird als in Deutschland. Und dass, wenn wir den Spargel nicht endlich anbauen, dann tun es andere. Hm. Und das ist für das, ja, man sagt ja so, Spargel, es gibt ja auch ganz viele Zitate, den alten weißen Mann der Kulinarik und den deutschesten aller Götter, das privilegierteste Gemüse.
Ja.
Und dass das quasi geschützt werden muss und dass wir denken, wir würden den meisten Spargel anbauen, aber dass das überhaupt nicht stimmt, weil die Chinesen uns dort schon längst weit voraus sind.
Okay. Jetzt haben wir ja Christian Lindner irgendwie schon mal, der soll ja auch jetzt nicht Dauergast in der Klage der Nation werden. Ich glaube,
aber es bietet sich irgendwie oft an.
Irgendwie schon mal. Vielleicht sollten wir eine neue Kategorie einführen, der Bullshit der Woche oder irgendwie sowas. Oder eine Trophäe vergeben.
Ja, für ja. Die Heute-Show, den goldenen Vollpfosten.
Den goldenen Vollpfosten, genau. Sowas könnten wir noch machen. Aber dann müssten wir es auch knallhart durchziehen. Das machen wir, wenn wir irgendwann so weit sind, dass wir 50.000 Podcast-Abonnenten haben und 5.000 Steady-Unterstützer, sodass wir von diesem gesamten Podcast leben, dann werden wir als zweites Standbein einen YouTube-Kanal aufsetzen und bei diesem YouTube-Kanal können wir dann regelmäßig den goldenen Vollpfosten und dann machen wir aber wirklich, dann filmen wir auch die Übergabe dieser Trophäe, ja, wie du Christian Lindner dann den goldenen Vollpfosten bringst, also er kriegt dann den goldenen Spargel quasi,
ja.
Genau, wir sind diejenigen, die eine Trophäe verleihen, die sich von Woche zu Woche verändert. Es ist nicht der goldene Vollpfosten, sondern es gibt jede Woche ein neues goldenes Punkt.
Mhm.
Und Christian Lindner würde dann den goldenen Spargelstecher bekommen oder irgendwie sowas. Ja. Aber unabhängig von von Christian Lindner und der Tatsache, dass er dort mal wieder völligen Unsinn erzählt hat, ist es ja schon erstmal eigentlich auch ein bisschen gruselig, ne? Dass er, glaube ich, in der Szene oder in dieser Rede, die er spricht, beschwerte sich ja am Anfang darüber, dass Spargel das Thema ist, worüber gerade in der Welt diskutiert wird, quasi. Und macht es damit eigentlich erst richtig zum Thema.
Ja.
Oder? Oder sehe ich das vollkommen falsch?
Es hat vorher keine Sau über Spargel diskutiert.
Okay. Dann lass uns jetzt mal in der Klage der Nation die Spargel-Thematik klären, Jason. Würde ich sagen.
Mhm.
Die Geschichte des Spargels, Jason, ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Es ist für die einen das weiße Gold. Was gibt's noch für tolle kaiserliches Gemüse, glaube ich, habe ich mal gehört. Und es ist jedes Jahr dasselbe, dass immer dann so um diese Jahreszeit, ich glaube, essbares Elfenbein habe ich auch schon mal gehört oder so. Also wirklich ganz, ganz üble Geschichten insgesamt. Und jedes Mal ist es so, dass traditionell die Spargelsaison, weißt du, von wann die geht? Die beginnt immer Ende April. Und sie geht bis zum 24. Juni. Das heißt, einen Tag nach deinem Geburtstag endet die Spargelzeit, Jason. Das kann kein Zufall sein.
Ja, stimmt.
Du kannst an deinem Geburtstag also noch quasi das Ende, du kannst von deinem Geburtstag in das Ende der Spargelsaison
hineinfeiern. Stimmt.
Das kann kein Zufall sein.
Stimmt, dann kann ich zwei Tage hintereinander irgendwas hineinfeiern. Das ist
ja.
Aber wir müssten natürlich eigentlich das steigern. Wir müssten meinen Geburtstag reinfeiern, aber dann das Ende der Spargelzeit, da müssten wir dann so richtig reinfeiern.
Okay.
Also mit richtig allem drum und dran.
Mit Spargel.
Ja, natürlich, mit Spargel.
Ja, ich weiß ja nicht. Also bei Spargel ist es halt erstmal so, muss man sagen, dass bei allem Hype drumherum es erstmal. Es ist, glaube ich, so das überschätzteste Gemüse, was ich kenne.
Wieso?
Also wenn ich die Wahl hätte zwischen, doch, es gibt noch ein beschissenes
Gemüse. Welches?
Aubergine.
Ah, Aubergine.
Aubergine, dieser häutrige Matschhaufen, egal wie du ihn zubereitest, das ist die Krönung des Ekelhaften. Also das Einzige, wo ich das noch so im Geringsten akzeptieren kann, wenn es in einem riesigen Ratatouille-Matschhaufen vom Anteil her so weit untergeht, dass ich es gar nicht rausschmecke oder so. Aber ansonsten so Menschen, die so gebratene Auberginenscheiben oder sowas oder sich sowas grillen oder so, dafür habe ich für vieles Verständnis. Da hört man Verständnis.
Ich find's okay.
Direkt danach kommt aber schon Spargel.
Spargel finde ich auch okay.
Nee. Ja doch, du hast recht. Aubergine ist richtig scheiße. Und Spargel ist einfach nur völlig überschätzt.
Ich finde Spargel eigentlich ziemlich gut.
Also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Spargel und Aubergine, würde ich mein Steak Medium essen. Bin ich ziemlich sicher.
Ich finde Spargel eigentlich ganz gut.
Ich finde grüner Spargel geht noch. Also grüner Spargel ist noch okay.
Ich finde weißen besser.
Ja?
Ja.
Nee. Ich finde, grüner Spargel ist noch okay. Ich meine, weißer Spargel ist jetzt auch nicht so, dass ich brechen müsste, wenn ich den essen muss. Was bei Aubergine wahrscheinlich schon früher oder später der Fall wäre. Aber ich finde es halt einfach völlig überschätzt. Also ich finde es jetzt, dass es geschmacklich jetzt nichts ist. Ess den mal ohne Hollandaise, das ist alles nichts. Also das ist wirklich völliger Unsinn. Ja. Weißt du denn, was der Unterschied zwischen grünem und weißem Spargel ist?
Nein.
Oder warum grüner Spargel grün ist?
Nee.
Weißt du denn, wie Spargel wächst und wächst der an Bäumen, wächst der an Sträuchern? Nee,
wächst aus dem Boden.
Der wächst im Boden, genau. Und wie wächst der im Boden? An Sträuchern, unterm Boden oder wie eine Kartoffel oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das spricht halt aus dem Boden raus.
Ja. Der sprießt halt nicht richtig aus dem Boden raus, sondern der wächst im Boden und wird dann quasi gestochen. Das heißt, du hast so eine Art, du hast einen speziellen Spargelstecher, der sieht so ähnlich aus wie ein Brecheisen mit einer weiteren Kerbung. Und dann wird quasi, guckt eigentlich nur oben so ein bisschen der Kopf, guckt aus der Erde raus. Und dann wird an dem, durch die Erde, durch dieser Spargelstecher geschoben. um den Spargel ziemlich weit unten dann quasi einzeln zu stechen. Also muss wirklich Stange für Stange gestochen
werden. Ja.
Ja. Und bei grünem Spargel ist es einfach so, dass der nicht von der Erde abgedeckt wird. Und da wirkt dann ganz normal Photosynthese, Licht so, etc., dass der dann eine andere Farbe bekommt insgesamt. Aber wenn wir vorhin über CO2 und Dinge, wo dann irgendwie auf den Preis alles aufgeschlagen werden muss, dann muss man auch dazu sagen, dass es bei Spargel so wäre, angenommen, da würden die tatsächlichen Lohnkosten eines nach Tarif bezahlten Mitarbeiters auf den Spargelpreis draufkommen, würde das Kilo nicht unter 10 Euro zu bekommen.
Ja.
Weil es halt enorm aufwendig ist. Mittlerweile ist es so, dass sogar früher sind ganz viele Menschen aus Polen nach Deutschland gekommen, um während der Spargelsaison Spargel zu stechen. Aus Polen, aus Rumänien. Aber selbst für die ist es mittlerweile so, dass sie sagen, das ist eigentlich zu wenig Geld für die Arbeit.
Ja.
Ja, das lohnt sich für uns, insgesamt nicht mehr. Ich glaube, jetzt kommen mittlerweile viele Spargelstecher aus der Ukraine. Und dann haben die richtig Masse zu machen. Also da wird dann so eine Plane, die ist da so drüber gespannt, die wird automatisiert hochgehoben und dann müssen die dort diesen Spargel stechen in einem Tempo und in einer Geschwindigkeit, wo ich sage, das kann bei einem Kilopreis von 4, 5, 6 Euro, kann das eigentlich preislich alles gar nicht mehr passen. Ja. Deswegen Kampf dem Spargel. Ich denke, man sollte sich mehr auf Rosenkohl konzentrieren.
Wieso?
Ich finde, Rosenkohl ist das meist unterschätzte.
Findest du?
Ja. Ich finde Rosenkohl, für viele ist Rosenkohl so ein Feindbild. Und Rosenkohl ist ein total großartiges Gemüse mit ganz vielen. Rosenkohl als Auflauf ist total großartig. Rosenkohl, wenn er leicht blanchiert, halbiert und dann so in Butter leicht angebraten, ist großartig. Also Rosenkohl ist...
Also ich finde Rosenkohl nicht viel besser als Spargel.
Doch.
Finde ich nicht.
Doch.
Finde ich nicht.
Doch. Rosenkohl ist das... Rosenkohl ist quasi... Wäre Rosenkohl ein Film, wäre es Kill Bill... Und Spargel wäre Sharknado Teil.
Nein.
Doch, auf jeden Fall. Auf
Was jeden wäre dann Aubergine?
Aubergine?
Oh, Sharknado Sand Sharks.
Sharknado Sand Sharks oder ein Porno ohne Spannungsbogen. Ja. Ein ganz schlechter auch noch irgendwie so dazu. Da hast du übrigens auch eine Empfehlung bekommen auf Facebook. Dass der Pornofilm Lass Jucken Kumpel durchaus Handlung hätte.
Ja, genau, den gucke ich mir jetzt auch an. Ist klar, als ob. Als ob irgendjemand ernsthaft denkt, ich will mir den jetzt reinziehen, wenn ich so eine Empfehlung bekomme.
Da würde ich auch mit deiner Mama ein bisschen Ärger
Niemals.
Kriegen.
Niemals.
Ach, Mann. Ja. Das war, glaube ich, schon alles zum Thema Spargel, oder? Oder gibt's zu Christian noch, nicht, also gibt's zu Spargel oder zu Christian Lindner noch was zu sagen?
Nein, es gibt halt immer im Internet jetzt ziemlich also verarscht davon. Also zum Beispiel dann ein FDP-Wahlplakat, auf dem draufsteht, wenn wir den Spargel nicht anbauen, dann werden das andere tun. Oder ich weiß gar nicht, was noch für so Bilder gibt, aber es gibt jedenfalls ziemlich viele Bilder, wo irgendwie Christian Lindner mit diesem Spargel verarscht wird.
Ja gut, ich glaube, Christian Lindner hat es halt auch irgendwie nicht anders verdient, beziehungsweise insgesamt sorge ich mich ein wenig, also die FDP war jetzt noch nie so die Partei, wo ich sagen würde, kann ich so mit ganz, ganz vielen Dingen konform gehen, aber ich finde schon, dass die sich nochmal zum Negativen verändert hat. Also auch die meisten dummen Statements lese ich mittlerweile von FDP-Politikern.
Ja.
Was aber zum Teil auch daran liegt, dass ich mit verschiedenen Apps und Desktop-Erweiterung eigentlich gar nichts mehr von der AfD lese, weil ich alles gemutet und geblockt habe.
Du hast eine Filterblase aufgebaut.
Ich habe mir eine sehr gute Filterblase aufgebaut. Eine AfD-freie Filterblase. Das ist das Beste, was man machen kann.
Ja,
das ist sehr, sehr entspannt. Ich gucke dann lieber immer mal, wo ich sage, ich fühle mich jetzt gewillt und stark genug, sehr viel Dummheit zu ertragen und sehr viel Hass zu ertragen. Dann gucke ich schon mal gezielt über Google dann oder irgendwie sowas, was so los in sozialen Netzwerken. Aber ich hatte keine Lust mehr, dass mir jedes provokative Weidel-Statement oder Storch-Statement, welches ja bewusst darauf ausgelegt ist, dass man aus Empörung dann erstmals noch weiter verbreitet oder so, da hatte ich keine Lust mehr zu. Deswegen lese ich von denen gar nichts mehr. Über die CSU regt sich irgendwie schon gar keiner mehr auf, weil da eigentlich mittlerweile jeder weiß, dass die Scheiße labern. So. Bei der FDP ist es bei vielen, glaube ich, immer noch so dieser Überraschungsmoment, wo sie sagen, Mensch, wie kann denn jemand von einer Partei wie die FDP sowas Dummes sagen?
Ja.
Und da ist es in letzter Zeit schon, finde ich, auffällig irgendwie.
Gut, was vielleicht noch übertroffen wurde, wurde dieser, du hast gesagt, es war ein CDU-Politiker, der gesagt hat, ja, für den Ausbau der Straßen bezahlen ja die Autofahrer mit den Spritkosten, aber es gibt ja keine Fahrradsteuer, womit die Fahrräder für die Fahrradwege bezahlen.
Ja, ich weiß allerdings nicht mehr, wer das war. Ich weiß auch nicht, ob es CDU oder CSU war, aber das war jemand, der sich tatsächlich darüber mokiert hat, dass die Fahrradfahrer ja eigentlich ihre Radwege nicht über Steuern finanzieren. Ja.
Aber auch sowas, auch an solche Aussagen hat man sich ja leider gewöhnt, auch von solchen Parteien, finde ich.
Es geht halt auch zu schnell, ne?
Ja.
Das ist halt so ein bisschen auch die, ich würde jetzt fast sagen, ich weiß nicht, ob das die Trump-Taktik ist oder wie man das nennen soll oder so, aber so dieses, wo ursprünglich es eigentlich nur darum ging, durch die Heftigkeit des Gesagten Grenzen zu verschieben. Das war so am Anfang ja sehr, sehr häufig Thema, dass man gesagt hat, oh, da hat jetzt jemand was so Heftiges gesagt und dadurch verschieben sich so die Grenze des Sagbaren. Das, finde ich, ist immer noch etwas, was man einigermaßen vielleicht kontrolliert bekommt, wenn man mal immer wieder einen Schritt zurückgeht und mal in Ruhe versucht, die ganze Sache möglichst objektiv zu und nüchtern zu betrachten. Was aber viel schlimmer ist, ist die enorme Taktung an Bullshit Diskriminierung, Hass und Dingen, die nicht nur nicht sagbar sein sollten, sondern eigentlich erst recht auch nicht tolerierbar sein sollten. Aber du hast ja gar keine Möglichkeit, gegen das eine anzugehen, dich dagegen zu wehren, dich dagegen zu empören, weil dann die nächste Kacke ja schon um die Ecke geflogen kommt. Das finde ich eigentlich wesentlich problematisch. Aber ich glaube, dass da wirklich bei vielen, die nicht der CSU zugetan sind, auch dahingehend jetzt die Erkenntnis da ist, dass da keine Aufregung mehr herrscht. Gleichzeitig ist es aber auch so, die sie gewählt haben und die sie weiterhin wählen werden, im ganz, ganz großen Umfang eigentlich auch ziemlich genau das zu hören bekommen, was sie hören wollen wahrscheinlich. Auch das muss man einfach mal als tatsächliche Wahrheit auch so akzeptieren. Egal, was die sagen, egal wie hässlich, wie dreckig, wie hasserfüllt, wie rassistisch zum Teil das Ganze ist, sie sprechen damit ihre Wähler an.
Und es reicht für die Regierungsmehrheit.
Ja, auch das, ja, auch das. Ja, also das muss man schon auch immer so sagen. Also es ist genauso, noch schlimmer ist es ja eigentlich bei der AfD, wo dann die Leute immer sagen, ja, aber jetzt fällt die Maske, aber jetzt fällt die Maske. Nein, da fällt keine Maske. Für wen soll diese Maske fallen? Da ist für niemanden mehr eine Maske da. Es gibt die, die genau das ganz maskenfrei warten, das sehen wollen oder sehen wollten und darauf gewartet haben. Und im Umkehrschluss gibt es halt ganz, ganz viele, die darauf halt nicht gewartet haben, aber die jetzt immer denken, ja, jetzt haben sie aber was gesagt, dadurch wird's jetzt
besser. Trump ist ja auch so, immer wenn irgendwas Neues rauskommt, also jetzt der Mueller-Bericht und so, dann war ja bei allem eigentlich immer, haben alle gesagt, das überlebt er nicht. Und das wird eigentlich mittlerweile fast immer gesagt und man weiß es, am Ende des Abends wird er es doch überleben und nächste Woche erinnert sich wieder niemand dran.
Ja. Nee, das ist, dem ist so, ja. Ja. Das war unter anderem auch, ist diese Woche oder letzte Woche ja auch die neue Mitte-Studie veröffentlicht worden. Eine Studie, die es seit 2006 gibt, die seit 2006 auch eigentlich immer relativ ähnliche Zahlen abwirft. Und die, wir sprechen das ja auf unserer Lesereise. Ach siehst du, da wollten wir auch noch drüber sprechen. Wir haben über Mönchengladbach und über Heidelberg noch gar nicht gesprochen, über unsere Lesung. Aber müssen wir gucken, dass wir so rum die Kurve gleich kriegen. Abschluss unserer Lesung ist ja eigentlich immer, dass wir nochmal daran erinnern, dass all der Nazi-Dreck, der momentan aufploppt, den wir auch momentan wieder sehr intensiv auf unserer Facebook-Seite begrüßen dürfen. Mit Menschen, die gerne mal mit mir im Wald spazieren.
Oder Suizid gegen rechts.
Suizid gegen rechts und was weiß ich nicht alles. Wobei ich mich, ich muss mich da auch mal selber loben. Ich bin da mittlerweile sehr diszipliniert, habe unglaublich viel gelöscht und fast gar nichts kommentiert.
Das kann ich nicht.
Doch, also ich bin, da, ich bin ich da, versuche mich nicht. Da, versuche mich da sehr zu disziplinieren. Jedenfalls ist es so, dass wir auf unseren Lesungen ja zum Abschluss eigentlich immer nochmal daran erinnern, dass es jetzt nicht so ist, wie alle tun, dass irgendwie, weil 2015, also die Lieblingsbegründung ist ja noch, weil da die Grenzen geöffnet wurden, das ist ja dann nochmal der völlige Humbug, aber dass es nicht so ist, dass seit 2015 sich Menschen charakterlich oder hinsichtlich ihrer Einstellung verändert haben und deswegen nun rassistisches Gedankengut in sich tragen oder irgendwie sowas, dass das quasi der, dass Geflüchtete quasi der Auslöser sind für einen Charakterwandel, dem ist nicht so. Und da ist eigentlich die Mitte-Studie, die kann ich jedem ans Herz legen, einfach googeln, Mitte-Studie gibt's ja 2006, kann man sich ausdrucken, ist zwar ein relativ großes PDF, einfach mal 2006 ausdrucken, 2010 ausdrucken, 2015 ausdrucken und die Zahlen schön nebeneinander legen. Kann ich jedem nur empfehlen, wo man relativ deutlich sehen wird, dass eigentlich so die Ausprägungen, dass sich, ich glaube 2006 waren es so, dass irgendwie 14% sich einen Führer für Deutschland gewünscht hätten oder 12% oder sowas, was erstmal, wenn man so überlegt, wie viele Menschen wählen so die AfD, überraschend ähnliche Schnittmengen mit sich bringt. So dass wir bei unseren Lesungen am Schluss immer nochmal ganz klar daran erinnern, und das halten wir auch für enorm wichtig, das immer und immer wieder zu thematisieren, dass es halt nicht so ist, dass sich seit 2015 die Gesellschaft charakterlich verändert hat, weil halt Merkel die ganzen Flüchtlinge reingelassen hat, sondern dass es halt vorher schon eine Menge Arschlöcher gab, die sich halt jetzt nur wieder trauen, das Maul aufzumachen, weil sie halt nicht mehr so schnell Gefahr laufen, dort Widerworte zu bekommen, sondern ganz im Gegenteil, insbesondere in sozialen Netzwerken, dementsprechend viel Zuspruch erhalten. Und deswegen rufen wir auf den Lesungen immer dazu auf, und das wollen wir heute hier auch einmal einmalig, erstmals und letztmalig im Podcast machen, weil das ja hier kein, soll ja hier keine politische Sendung werden, dass alle Menschen schön die Augen offen halten sollten und sich viel mehr darauf konzentrieren sollten, positive Dinge zu sehen, positive Dinge zu teilen, positive und Dinge zum Beispiel zu verbreiten. Ja, das hast du dann auf den Lesungen auch immer. Ne? Aber darum geht's mir gar nicht, sondern wirklich die schönen Geschichten zu teilen, die schönen Geschichten und das Volk zu bringen, damit halt nicht das 26. Dummstorch-Zitat und die Weidel-Provokation mit 68.700 Retweets komplett durchs Land zieht und jeder eigentlich so das so als die Stimmung in Deutschland wahrnimmt, sondern es gibt unheimlich viele schöne Geschichten. Wir haben zum Beispiel jetzt eine App entdeckt, die heißt Too Good To Go, die würden wir gerne empfehlen. Also es ist alles nicht hier werbefinanziert, also das ist einfach nur, wir wollen es erwähnen, weil es eine schöne Geschichte ist, ist also eine App, die sich damit beschäftigt, Lebensmittelverschwendung zu verhindern, wo man quasi über die App Lebensmittel, die kurz vorm Ablauf stehen, in unmittelbarer Nähe zu einem sehr, sehr günstigen Preis kaufen kann, was A sicherstellt, dass man zu einem sehr, sehr günstigen, fairen Preis auch an Bio-Lebensmittel zum Teil rankommt und zum anderen sicherstellt, dass mit im Schnitt jeder Mahlzeit, die man über Too Good To Go sich sichert, man auch nochmal 2 Kilogramm CO2 einsparen, weil diese Nahrungsmittel nicht entsorgt werden müssen. Ich habe die App erst seit ein paar Tagen, ich halte das immer im Auge so ein bisschen, fuchse mich da auch erst ein, bin aber jetzt schon völlig begeistert, dass es die gibt. Ich weiß noch nicht, inwieweit ich sie dann, in welchem Umfang ich sie nutzen kann, aber ich finde sie wirklich richtig gut. Und das wäre zum Beispiel etwas, was viel mehr Verbreitung erfahren sollte. Also gute Ideen, gute Geschichten, tolle Geschichten, mutmachende Geschichten, Hoffnung machende Geschichten, gute Musik, gute Filme, gute Bands und nicht Weidel, Storch, Höcke, Gauland und der ganze Kladderadatsch oder irgendwie die Spargelheulerei von Christian Lindner. Das wollten wir nur nochmal mitgeteilt haben. Denn dann ist da auch, glaube ich, relativ schnell wieder eine Deutungshoheit und so ein bisschen realistischeres Bild zu finden. Heidelberg und Mönchengladbach.
Ja.
waren unsere letzten Lesungen direkt vom Urlaub. Wir haben da gar nicht mehr jetzt kurz drüber gar nicht mehr drüber sprechen können, weil es war dann relativ hektisch. Wir sind, Papsi musste seinen Auto-Joker nehmen nach der Lesung in Mönchengladbach. Wir sind mit dem Mietwagen dann noch nach Hause gepeitscht, waren um 2:30, glaube ich, nachts zu Hause. Und morgens um 6 ging es wieder aus den Federn, weil du dann um 6:30 am Flughafen sein musstest. Aber fangen wir an. Lesung Heidelberg. Was hast du noch so in Erinnerung? Ist ja jetzt schon wieder 14 Tage her. Gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, das war da nochmal außergewöhnlich oder das war da nochmal besonders?
Das war von der Location halt nochmal was anderes, weil wir haben ja in der Uni gelesen.
Genau. Dein Papa war an der Uni. Mami wäre stolz oder meine Mami wäre stolz auf mich. Ich war noch nie in meinem Leben in der Uni.
Wirklich?
Nee. Ich habe ja keine...
Doch, du warst bei meinem Jugendforscht.
Ach so, da. Ja, okay. Aber ich meine jetzt so im Sinne von, dass ich dort... Ja, doch, stimmt. Okay, du hast recht. Aber ansonsten habe ich halt ich habe kein Studium oder sowas gemacht. Das wollte ich damit eigentlich zum Ausdruck bringen. Ja. Ja, 35. oder 34. Lesung und trotzdem wieder mal was Neues. Wir haben an einer Uni gelesen.
Ja.
Ja. Organisiert hat das der Thorsten vor Ort gemeinsam mit der Uni und hat sich dort unheimlich viel Mühe gegeben. Wir hatten, ich glaube, in den Spitzenzeiten knapp über 100 Zuhörer dort insgesamt. Die mussten je nach Lesungszeiten sind dann, ist ein Teil etwas später gekommen, ein Teil ist früher gegangen. Unheimlich intensive Leserunde, viel Presse da, viel gutes Feedback bekommen. Sehr, sehr lange Fragerunde, die ich dann irgendwann mal wieder abbrechen musste, weil sonst wäre es ewig weitergegangen. Aber wirklich eine schöne Lesung. Und wir haben dort dann auch jemanden getroffen, der für uns eine weitere Lesung organisiert hat, die wir jetzt auch terminlich bekannt geben können. Wir werden am 11. Mai um 17 Uhr, werden wir unsere erste, und es ist wieder was Neues, unsere erste Lesung im Ausland. Wir werden in Hall bei Tirol, werden wir auf den Autismustagen sein und dort von 17 bis ungefähr 19 Uhr ist so die geplante Zeit, aber manchmal dauert es bei uns ja auch ein bisschen länger, werden wir dort dann zur Lesung sein. Allerdings wird es dort erstmal so sein, dass dort Eintritt zu bezahlen ist. Der Eintritt kostet 10 €. Im Gegenzug bekommen wir dann aber ein Honorar. Es entfällt die Spendensammelei und wir werden das Honorar dann der Neven Supported Stiftung zukommen lassen.
Sind wir eigentlich, wie lange sind eigentlich die Autismustage? Gehen die das ganze Wochenende?
Die gehen das ganze Wochenende. Die gehen, glaube ich, sogar den Freitag in der Früh schon los. Da gibt's dann mehrere Sessions und mehrere Vorträge, die man sich anhören und anschauen kann. Muss man dann einfach mal gucken, was da gegebenenfalls so für dich in Frage kommt, ob es da was gibt, was dich interessiert, was du dir anhören möchtest, das können wir uns ja dann nochmal anschauen. Ja?
Ja.
Dann sind wir von Heidelberg losgedroschen nach Mönchengladbach. Wie war es denn da?
Mönchengladbach war, da haben wir im Borussia-Park gelesen.
Genau.
Und du hast den Autojoker verwendet, aber das war irgendwie anscheinend eine so lange Lesung, dass Leute gegangen sind. Und ich sie dann, während sie gegangen sind, gefragt habe, wieso sie gehen und sie sich rechtfertigen mussten. Aber das lag vermutlich auch an der ziemlich langen Fragerunde.
Ja. Wir haben gelesen, quasi in einem sehr großen Raum. Der Raum hieß Bökelberg. Also quasi der Name des ehemaligen Stadions von Borussia Mönchengladbach, was dahingehend den Charme hatte, weil ich eigentlich hoffen konnte oder mir gedanklich vorgestellt habe, Wochenendrebellen lesen im ausverkauften Bökelberg. Ja, dann wäre das quasi das Stadion von früher. Das wäre eine sehr schöne Headline gewesen. Ähnlich wie in München damals, als wir im Stadion an der Schleißheimer Straße gelesen haben. Wochenendrebellen lesen im ausverkauften Stadion oder irgendwie sowas.
Das im ausverkauften Münchner Stadion.
Im ausverkauften Münchner Stadion, genau. Und da haben wir es aber, wir haben es am Bökelberg sogar doppelt gut hingekriegt. Wir haben das Ding nicht nur voll gemacht, sondern wir haben es dann auch kontinuierlich wieder leer gelesen. Ganz, ganz, ganz drastisch haben wir es aber mit Ankündigung, konsequent wie wir sind, haben wir den Leuten angeboten, dass sie sich gerne in der Halbzeit, wenn eigentlich so der offizielle Lesungspart ist dann eigentlich auch schon rum, das ist so nach 1,5 Stunden gewesen, dass man sich in der Halbzeit am besten heimlich still und leise abseilen kann, wenn man möchte, dass danach eigentlich in Anführungszeichen auch nur noch die Fragerunde kommt und dein Wassertext, den du dann immer vorliest. Und das haben ein paar genutzt, gar nicht so viele. Die haben wahrscheinlich unterschätzt, wie lange die Fragestunde dauert. Und als die Fragerunde dann doch noch mal ein gutes Weilchen gedauert hat, war es dann so, dass so nach und nach immer mal wieder Leute aufgestanden sind und du dann immer wieder entschuldigen Sie, wo wollen Sie jetzt hin? Und die sind dann, es tut mir leid, es ist wirklich schön. Und das, man kann denen das auch glauben, also das waren keine Ausrede, aber die konnten einfach nicht mehr. Die waren einfach fertig. Das war in der Woche eine Lesung. Das heißt, viele von denen sind nach einem langen Arbeitstag dann zu einer Lesung, haben gedacht, oh, jetzt nochmal schön so eine Stunde Lesung und dann hocken die da 3 Stunden. Das ist dann schon lang. Ja. Aber es hat dich jetzt auch nicht so extrem gestört, glaube ich, oder?
Nee.
Hast du sonst noch irgendwas in Erinnerung, was die Lesung betrifft?
In Mönchengladbach? Ich überlege. War es die Lesung, wo die 25.000 Euro voll hatten?
Jein, also wir hatten mit den Spendengeldern von der Lesung waren wir dann bei 24.800, 900 und ein paar gequetschte. Die 25.000 Euro voll gemacht hat dann der Gerhard, indem er das Spendengeld vom sogenannten TKXmas überwiesen hat. Das ist quasi sowas ähnliches wie der TK Schland, also ein Twitter-Treffen, wo wir im Sommer immer dran teilnehmen, welches dieses Jahr in Bremen stattfindet. Und davon gibt es eine Weihnachtsvariante quasi, den TK Xmas. Und der war letztes Jahr in Hannover und dort ist auch irgendwie, ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau auf dem Schirm, warum und wieso und weshalb da Geld übrig geblieben ist, ob die da auch irgendwie in den Topf geschmissen haben und da einfach was übrig blieb. Und das haben die jedenfalls auch gespendet und überwiesen. Das waren knappe 400 Euro oder 414 Euro oder so und haben mit diesen 414 Euro quasi die Schwelle gebrochen. Zeitgleich war es aber dann so, dass der Pascal, der Betreiber des Grünen Jäger in Osnabrück, wo wir quasi am Montag gelesen haben in derselben Woche, also den Tag vor Heidelberg, der hat neben den üppigen Spenden, die wir den Abend bekommen haben, nochmal von sich gesagt, da packe ich jetzt nochmal 200 Euro drauf, weil er es so cool fand, sodass der eigentlich, wenn man es chronologisch betrachtet, wäre eigentlich er vielleicht sogar derjenige gewesen, der die 25.000 geknackt hat, da hat aber einfach die Überweisung einen Tag länger gedauert insgesamt, das war so der Hintergrund. Und so, dass wir dann jetzt sogar schon ein gutes Stückchen über den 25.000.
In Mönchengladbach habe ich dann das Spendenziel erhöht.
Da hast du das Spendenziel in Anführungszeichen erhöht, beziehungsweise du hast ein neues Spendenziel ausgerufen.
Ja, von weiteren 10.000.
Genau. Womit aber, um das auch gleich hier klarzustellen, ich ja nichts mit zu tun habe.
Du wirst aber mit auf meine Lesungen kommen.
Ich werde, wenn du Lesung machst, wird Mami oder ich werden dann einer deiner Begleiter sein, ja. Aber ansonsten, vielleicht ist es auch so, dass wir dir sagen, nee, da musst du alleine hinfahren, weil wir keine Zeit haben.
Wenn das mit Ticket geklärt ist?
Ja.
Das wäre allgemein gut, wenn ich meine eigene Bahnkarte dann hätte, wenn ich dann also 15 bin, dann heißt es ja, ich kann eigentlich, wann ich will, Zug fahren.
Ja, richtig.
Bestimmt funktioniert dann auch manchen Tagen, wenn ich aus der Schule komme, dass ich in der Woche irgendwie, kann man dann wahrscheinlich irgendwie 6 oder 7 Stunden nur Zug fahren und dann abends
zurück. Das kann man machen, ja. Das kann man machen. Kann man sich, wenn du um 13 Uhr Schulschluss hast, sitzt du um 13.30 Uhr im Zug nach München, dann bist du um 13.30 Uhr, dann bist du um 17.05 Uhr da, glaube ich, oder 18.05 Uhr, weiß ich nicht genau. Dann gehst du dir irgendwo im Supermarkt einen Kakao holen. Und fährst um 18.44 wieder zurück, dann bist du um 21.30 bist du dann wieder zurück und kannst dann mit dem Bus heimfahren und hast du so um 21:45 daheim.
Ja.
Ja, das kann man machen.
Klingt nach einem guten Tag.
So nach der Schule einfach mal schnell noch mal kurz nach München fahren.
Klingt nach einem geilen Tag.
Ja, klingt nach einem geilen Tag, ja. Ja, was man noch zu Mönchengladbach sagen muss, wir hatten beide ein Borussia Mönchengladbach-Trikot.
Also. Ja, stimmt.
Ich habe diese Fotos jetzt schnell in den Familiensafe eingesperrt und die digitale Variante mit 26 verschiedenen Passwörtern auf meinem Rechner gespeichert, damit mich niemand im Borussia Mönchengladbach-Trikot sieht. Nein, vielen, vielen Dank. Wir haben dort Trikots von Borussia Mönchengladbach bekommen. Eins mit Jason hinten als Aufdruck und deinem und der 05 für dein Geburtsjahr und eins mit Mirko und der 77 für mein Geburtsjahr. Zudem hat uns De Kull, das ist der Fanclub oder der Fanverband, der uns dort bei der Lesung unterstützt hat, der hat hier einen ganzen Karton mit mit Stickern und was weiß ich nicht alles noch mitgegeben. Also wir hatten dort, wir hatten glaube ich noch nie so viele Veranstalter wie wie auf der Lesung in Mönchengladbach, wo man aber halt auch gesehen hat, da waren halt auch echt viele Leute da, weil die halt auch aus unterschiedlichsten Kanälen bedient haben.
Ja.
Während wir schon auch die ein oder andere Lesung hatten, wo es hinsichtlich der Personenanzahl nicht so gut funktioniert hat. Von daher vielen, vielen Dank nochmal nach Mönchengladbach. Das war auch mit der Stadionführung vorweg, dem Mini-Interview für das Mitgliedermagazin. Also das war einfach ein, das war einfach ein runder, schöner Tag. Da haben sich sehr, sehr viele Leute sehr viel Mühe gemacht, damit wir einen wirklich tollen Tag hatten und hatten echt eine richtig coole, schöne Lesung. Ja, hat mir wirklich gut gefallen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ja, Jason, dann sind wir schon bei der spektrographischen Minute.
Malzbiertaufe fällt aus.
Die Malzbiertaufe, die fällt aus. Die machen wir ja eigentlich immer Folge für Folge. Trinken wir ein Malzbier auf einen unserer neuen Steady-Unterstützer. Wir haben zwar einen neuen Steady-Unterstützer, aber wir haben vorhin händeringend versucht. Wir sind gerade in München, ich habe ja beruflich zu tun. Und wir haben am Münchner Hauptbahnhof kein Malzbier bekommen. Ja. Das ist eigentlich ein Skandal. Eigentlich das wäre eigentlich ein Thema für die Klage der Nation gewesen.
Ja.
Ja. Warum gibt es am Münchner Hauptbahnhof kein Malzbier? Das ist eigentlich ein Skandal.
Aber die Antwort lautet wahrscheinlich wegen des Umbaus.
Ja, aber trotzdem, also die haben 28.000 verschiedene Biersorten, sogar ein Bier, welches Arschlecken 350 heißt und haben kein Malzbier. Ja. Das ist ein Skandal. In dem einen Kiosk gab es 18 verschiedene Wassersorten, ja, als ob die unterschiedlich schmecken. Das muss nun wirklich nicht sein, ja. Oder irgendwelche Mini-Flaschen, wo irgendwie, ich glaube, da waren 50 Milliliter Saft drin oder so. Also das war diese ganz, ganz kleinen Flaschen, ganz kleine, die wir dort gesehen haben. Und dann gibt's kein Malzbier. Das ist echt ein Skandal. Das hat mich sehr, 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 sehr enttäuscht, ja. Ja, in der spektrographischen Minute geht's wahrscheinlich heute um Paralleluniversen, in denen Christian Lindner Spargel schmausend den Five Finger Death Punch aus Kill Bill probt. Oder nicht?
Das wäre ein aufregendes Paralleluniversum.
Das wäre ein aufregendes Paralleluniversum, ja. Erzähl, worum geht's?
Also, es geht um eine Studie, die veröffentlicht wurde zu Langzeitaufenthalten von Menschen im Weltraum. Und zwar gab es einen Astronauten, Scott Kelly, der war ein Jahr im All. Also insgesamt war er 1,5 Jahre, aber er war ein Jahr am Stück im All. Und hat man untersucht, wie sich diese im All wirkenden Faktoren, also zum Beispiel kosmische Strahlung, Schwerelosigkeit, oft Langeweile, Eingeengtheit, halt auf den Körper auswirken. Und man hat herausgefunden, dass die Langzeitaufenthalte nicht so schädlich sind, wie man lange vermutet hat. Diese Studie gibt aber wiederum auch Hoffnung für spätere Langzeitflüge ins All, zum Langzeitaufenthalte in Raumstationen am Mond, aber auch natürlich den Flug zum Mars. Und dort ist in dem Artikel jetzt nochmal beschrieben, welche Folgen denn diese Langzeitaufenthalte genau haben. Und da muss man halt differenzieren. Es gibt Dinge, die werden durch einen Langzeitaufenthalt im All permanent geändert, lebenslang. Aber es gibt Dinge, die normalisieren sich auch wieder. Und daher ist das quasi auch eine Bestandsaufnahme und gibt quasi die Aussichten wieder, wie zukünftige Astronauten, die zum Mond oder zum Mars fliegen, welche körperlichen Belastungen die ausgesetzt werden sein.
Okay. Und darum geht's in deinem Blogbeitrag?
Ja.
Okay, du hast quasi die komplette Studie auch gelesen oder hast du da nur eine Zusammenfassung der Studie gelesen?
Ich habe die
oder
Studie
liest du
gelesen.
Dann, du liest dann dir echt so eine gesamte Studie durch. Krass. Hardcore. Okay. Ja, dann sind wir am Ende mit diesem Wochenendrebellen-Wochenrückblick.
Ja.
Ja. Haben wir alles ganz gut unterbekommen. 1,5 Stunden, etwas länger als beim letzten Mal, aber wir waren ja auch sehr lange beim Spargel. Und wenn Christian Lindner nicht mehr so viel Mist labert, dann sind wir beim nächsten Mal auch wieder bei der knappen Stunde, denke ich insgesamt. Dann kriegen wir das hin. Ja. Wer jetzt noch Lust hat, darf gerne gedanklich noch bei der Abspannmelodie oder während der Abspannmelodie bei iTunes und Co. ein paar Sternchen verteilen oder uns irgendwo über Facebook, WhatsApp, wer kennt wen, und was es dort alles gibt. Außer bei Gabay oder wie das heißt, dieses, kennst du dieses Netzwerk, wo sich die ganzen Rechten jetzt treffen?
Nee.
Ich auch nicht. Da solltet ihr uns vielleicht nicht empfehlen, von denen haben wir schon genug. Aber ansonsten dürft ihr gerne unseren Podcast irgendwo weiterempfehlen. Da freuen wir uns sehr. Wir haben auch ein neues Coverbild jetzt bei iTunes extra gemacht. Ne? Mit unseren beiden, mit unseren beiden Gesichtern und einer schönen Farbe. Uns richtig Mühe gegeben. Und was wir noch suchen, wo wir auch Hilfe gebrauchen könnten, wir haben das auf Facebook und auch im Newsletter, haben wir es, glaube ich, schon erwähnt. Jason hat sein Buch ja fertig. Und für dieses Buch ist uns eingefallen, es hat noch niemand das Vorwort geschrieben.
Ja.
Ja. Und wir könnten uns gut vorstellen, dass eigentlich so ein Harald Lesch wäre wär so das Kaliber, wo wir sagen würden, das wäre so der, wo du dir das Vorwort wünschen würdest. Also wenn wenn die Nichte von Harald Lesch gerade zufällig zuhört, dann darf sie gerne Kontakt zu uns aufnehmen über jason@wochenendrebell.de. Das ist die E-Mail-Adresse. Und darf den Kontakt zu Harald Lesch oder mindestens diesen wissenschaftlichen Kaliber herstellen, würde ich sagen.
Ja.
Denn wir würden uns riesig freuen, wenn wir dort jemanden finden würden, der für Jasons Buch das Vorwort schreiben würde. Und da eignet sich eigentlich eher weniger, da es nicht um Fußball oder Groundhopping oder Reisen geht, sondern da müsste eigentlich schon ein wissenschaftliches Kaliber her. Ja. Oder wir fragen Christian Lindner. Das wäre auch ein Brett. Christian Lindner mit einer Laudatio auf den deutschen Spargel als Vorwort in deinem Buch. Oh, das wäre auch großartig.
Würde sich verkaufen.
Ja, garantiert. Alleine nur wegen der Laudatio wahrscheinlich.
Ja.
So solltest das Buch so nennen. Eine Laudatio auf den deutschen Spargel. Gut, Schluss für heute.